Diese Folge LeBrunch wird präsentiert von unserem Sponsor pizza.de. Und damit ihr auch was davon habt, heute ist ja schließlich Sonntag, wer hat da schon Lust zu kochen, verlosen wir 10x10 Bestellgutscheine für pizza.de im Wert von jeweils 10 Euro. Unter allen Teilnehmern verlosen wir und Teilnehmerinnen verlosen wir nächsten Freitag die 10 Gutscheine, sodass ihr dann für die nächste LeBrunch-Folge schon eure Pizza auf pizza.de bestellen könnt. Und jetzt neu könnt ihr sogar per Live-Tracking mitverfolgen, wo sich eure Pizza befindet. Ihr könnt also LeBrunch hören und währenddessen zugucken, wo sich eure Pizza gerade befindet. Wenn das mal nicht die Zukunft ist, dann weiß ich auch nicht. Probiert es doch einfach mal aus und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei insertmoin.de. Ich geht's da so wie Micha. Ich krieg das auch nicht raus. Ich muss da auch immer irgendeine URL hinten dranhängen. Es ist Sonntag. Es ist Brunchtag und bei mir ist der Manu. Guten Morgen.
Moin, moin.
Und wir haben eine Gästin, die Patricia heißt, aber sich Patricia schreibt, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. Guten Morgen, Patricia.
Guten Morgen.
Patricia, du bist vom Making Games Magazin, World Famous Making Games Magazin, wo wir auch den Heiko ja schon mal zu Gast hatten. Der ist jetzt nicht mehr der Chefredakteur, aber das kannst du ja gleich
noch
selber.
Doch, der ist er noch.
Echt? Okay.
Ja, ja.
Aber der ist doch jetzt irgendwie Chef von allem irgendwie bei IDG.
Richtig.
Okay. Der Yassin war auch schon mal da und also das heißt, man hat da vielleicht schon mal den Namen zumindest gehört, aber vielleicht magst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen und auch noch mal 2-3 Worte über das Making Games Magazin verlieren, weil wir bekommen ja immer wieder neue Hörer dazu, die vielleicht noch gar nichts mit dem Namen anfangen können.
Ja, also wie du schon gesagt hast, das Making Games Magazin, wir machen eigentlich alles oder wir haben alle Artikel rund um Spieleentwicklung, Business Development, so was man sich so wünscht, Fachmagazin eben, wirklich Fachartikel, teilweise Programmierung, Grafik, wir decken eigentlich so das ganze Themenspektrum ab.
Also wirklich für Leute, die auch in der Spieleprogrammierung und in der Spieleentwicklung arbeiten und das passt natürlich perfekt zu dem Thema, deswegen haben wir dich eingeladen. Wir wollen nämlich über die GDC reden, die Game Developer Conference, die jetzt 4. 6. März, also letzte Woche war die jetzt in San Francisco. Und ja, ich finde das immer eine sehr komische Messe, weil die ist nicht so krass wie die E3, so dass da schon im Vorfeld das Trommelfeuer an Ankündigungen und Trailern und dass man schon weiß, dann kommt die Pressekonferenz nachts um 3 und da wird wahrscheinlich das und das angekündigt, sondern die ist immer so geht's zumindest mir so, ja, die ist halt auf einmal so da und dann ist immer so, gibt's nur so Gerüchte im Vorfeld, aber ich finde, die ist immer vom Aufschlag her deutlich kleiner und da sind trotzdem aber irgendwie interessante Sachen, wie ich finde. Aber vielleicht magst du auch noch mal kurz erklären, was die GDC ist. Und ich vermute mal, das ist ja dann für euch quasi High Life, weil da ist ja genau eure Zielgruppe, die da vor Ort ist und sich dort informiert.
Ja, eigentlich so ziemlich. Also ja, da trifft sich eigentlich so wirklich die Branche, guckt sich an, was sich auch technisch so im letzten Jahr jetzt wieder getan hat oder ja, im letzten halben Jahr, weil die GDC gibt's ja nicht nur einmal. Es gibt ja dann im August auch wieder die GDC Europe, die in Köln stattfindet.
Vor der Gamescom, genau.
Vor der Gamescom, genau, richtig. Ja, und also für die Leute, die wirklich in der Spieleentwicklung arbeiten, ist die GDC, behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist, fast die wichtigere Messe im Gegensatz zu E3, weil dann eben neue Spiele-Engines vorgestellt werden oder neue Geschäftsmodelle.
Und der Austausch der Entwickler untereinander vor allem.
Richtig.
Also wir genau haben ja auch als Presse die GDC auch schon besucht bei der GDC Europe und das sind auch viele Vorträge von Spieleentwicklern für Spieleentwickler. Also was weiß ich, kannst dich dann so einschreiben in so einen Workshop, Shading in Zeiten der Unreal 3 Engine. Also so wirklich.
Das wäre ja noch interessant. Krassig. Da ist ja wirklich so Shading plus Programmierung in C++ oder ja. Sowas. Und dann, also wo du schon allein von der Beschreibung der Session einfach aussteigst, ja. Wenn du es nicht
Wie
weißt.
Wie geht man mit Memory-Problemen um bei 50.000 verschiedenen Grafikkartenherstellern und wie kann man Caching besser nutzen bei 2 Pipes und so weiter? Also wirklich so ganz extreme Geschichten. Oder eben auch, dass die USK bei der GDC Europe zum Beispiel auf Englisch einen Vortrag hält, wie man mit europäischen Altersbegrenzungen zum Beispiel hantieren muss, was man da bedenken muss, ja. Damit eben auch internationale Spieleentwickler da mal so ein Gefühl dafür kriegen, was es da für Sachen gibt. Und Das ist dann für Presse nicht immer ganz so interessant, aber ihr als Fachmagazin habt da ja durchaus auch wahrscheinlich sehr viele Anknüpfungspunkte für neue Artikelideen oder Interviews oder so, nehme ich mal an.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Also bei uns kommt es dann auch immer wieder mal vor, wenn wir einen Vortrag richtig spannend fanden, dass wir dann anschließend zu demjenigen hingehen, der da gerade den Raum etwas erleuchtet hat und fragen, hättest du nicht mal Bock, das auch nochmal aufzuschreiben, einfach für die Leute, die jetzt eben nicht die Möglichkeit hatten, diesen Vortrag sich hier anzugucken. Mhm. Weil das ja doch noch eine ganze Menge Leute sind, die eben nicht in so einen Vortragsraum reinpassen oder die eben jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hatten, nach San Francisco zu fliegen.
Aber trotzdem gibt es bei der GDC ein paar interessante Sachen, die auch so für die Öffentlichkeit sind. Also bei der GDC Europe, die ist zu eng an der Gamescom, da heben sie sich das, glaube ich, immer auf. Da passiert sowas nicht, aber Daniel, du hast angekündigt, neue Game Engines und so, also da ist ja einiges passiert jetzt auf der GDC.
Ich habe es mal in so drei Oberthemen irgendwie verfasst, was ich mir so gemerkt habe, was da alles passiert ist, und vielleicht können wir die Themen einfach mal so der Reihe nach durchsprechen. Und zwar ist das einfach Hardware, Sachen, die angekündigt worden sind. Dann Software, was sich vornehmlich, also wir haben es ja schon angekündigt, so genau können wir da einfach nicht ins Detail gehen, weil das kennen wir uns einfach nicht aus und da ist das auch hier der falsche Rahmen, um da irgendwie wirklich ins Detail zu gehen. Aber es ist ja doch mal einfach ganz interessant, was passiert so mit Grafik-Engines und so. Das ist so das, wo wir uns mit Software aufhalten wollen. Und dann so ein klein bisschen VR-Brillen, da ist jetzt auch was passiert auf der GDC. Gab es ja jetzt auch schon letztens einen Cast und deswegen wollen wir das nicht so ganz grob, nur ganz grob ein bisschen besprechen, aber das sind so die drei Oberthemen, die wir uns so ein bisschen notiert haben, weil wir mal so ein bisschen einfach, wir können natürlich auch nur den Blick, den wir halt so mitbekommen, weil wir alle nicht in San Francisco waren, den Blick, den wir halt übers Internet und über die Berichterstattung und über Making Games, was natürlich stündlich sofort immer lesen, ganz aktuell auf der Webseite und was man halt so mitbekommt und was da unserer Meinung wichtige Aspekte sind und warum die vielleicht recht unspektakulär klingen und man sich dann sagt, ja, was hat das für eine Relevanz oder für eine Bewandtnis für den Endkonsumenten, aber warum das vielleicht doch irgendwie ganz schön viel auch auf die Auswirkungen auf die Branche haben könnte. Und deswegen fangen wir mal mit Hardware an. Das war ja irgendwie so das große Half-Life 3 confirmed, Valve hält eine PK und das heißt auf der GDC, geil, Half-Life 3 wird angekündigt, aber ganz so ist es da nicht gekommen. Und dadurch, dass wir das in den Hardware-Bereich verortet haben, habe ich mir quasi schon selber die Pointe geklaut.
Ich wollte gerade sagen, wir sind in Hardware.
Genau. Was hat
Half-Life
denn Valve
3 wird ein Brettspiel.
Was hat denn Valve da angekündigt, Patricia?
Na gut, Valve hat ja eben, wie du schon meintest, eben die VR-Brille einerseits angekündigt, andererseits eben aber auch diese kleine, feine Box, die dann wohl Link heißen wird, mit der man dann PC-Spiele auf dem Fernseher streamen kann.
Steam Link, oder?
Steam Link, genau.
Manu, jetzt bring deinen schlechten Wortwitz. Ich weiß doch, dass du da schon die ganze Zeit drauf.
Ja, als ich das gelesen habe, habe ich getwittert, ich kann die ganze Zeit jetzt nur daran denken, wie geil ein Zelda im Steampunk-Universum wäre. Ich habe immer nur Steam Link gelesen und die ganze Zeit habe ich gedacht, oh, wäre das geil, wäre das gut. Aber so ist leider nicht. Also Steam geht keine Kooperation mit Nintendo ein, sondern es ist quasi deren Apple TV so ein bisschen. Also wird so eine kleine Box für 50 Dollar, die dann quasi an deinem Fernseher angeschlossen ist und übers Wireless deine Steam-Bibliothek auf deinen Fernseher streamt. Also wenn dein PC nicht nah genug ist, um HDMI-Kabel an den Fernseher zu schmeißen, dann kannst du mit dieser Steam-Link-Box deine Spiele rüber streamen. Genau. Und im Zuge des Controllers wird das natürlich dann auch damit irgendwie steuerbar sein. Ganz nett, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig bahnbrechend. Also es ist nicht eine Steam-Box im eigentlichen Sinne.
Und soll
schon einen leistungsfähigen PC dafür.
Genau, also soll im USA schon im November rauskommen. Also sie haben da schon einen Termin genannt. Europa ist jetzt irgendwie Termin und Preis noch nicht bekannt. Weiß man immer nicht, ob das bedeutet erstmal nicht oder ob das bedeutet, ja, ein paar Monate später. Beim Preis werde ich mal so dreist sein und behaupten, es wird natürlich wieder 1:1 umgerechnet, weil welches US-Unternehmen gibt denn den tatsächlichen Europreis dann an? Also wahrscheinlich irgendwie sowas mit 50, 60 Euro muss man sich drauf einstellen. Heißt es denn jetzt, Patricia, wie hast du das verstanden? Heißt es jetzt, die Steam-Machines sind damit jetzt tot? Kommen die noch oder ist jetzt quasi Steam Link der Ersatz dafür?
Nee, also die Steam Machines werden, so wie man das jetzt mitbekommen hat, auf jeden Fall kommen. Anscheinend ja jetzt auch schon Ende des Jahres. Gerade zum Beispiel die von Alienware war, glaube ich, jetzt auch für November im Gespräch, wenn es denn wahr ist. Hm. Und wenn sich da nicht nochmal wieder was verschiebt.
Aber nichts Genaues weiß man nicht, wie der Bayer sagt, weil richtig. Es ist so ein bisschen, okay, ja, wird immer wieder was angekündigt und irgendwie hier die üblichen Verdächtigen, Alienware und Razer, nee, Razer glaube ich nicht, aber irgendwie nee,
Razer nicht.
Diese, ich weiß gar nicht, wie Asus oder wie sie alle heißen, diese PC-Hersteller, die kündigen irgendwie immer wieder mal irgendwie so eine Steam-Maschine an und dann heißt es mir, ja, ist jetzt so in ein paar Monaten und dann passiert aber irgendwie nichts. Also ich finde das alles sehr komisch, sehr merkwürdig, sehr schwammig. Manu, was hältst du denn überhaupt von der Idee, irgendwie einen Rechner zu haben in einem Arbeitszimmer oder gegebenenfalls in einem Wohnzimmer in der Nähe und dann sich das irgendwie auf den Fernseher rüber zu streamen? Wozu brauche ich denn da nochmal diese Steam Link Box?
Wie willst du es denn sonst rüber streamen?
Ja, warum brauche ich das denn? Also,
naja, jetzt mal angenommen, du hast irgendwie einen 40 Zoll Fernseher im Schlafzimmer, wo dann irgendwie. Und dein PC hat halt steht halt im Arbeitszimmer ungemütlich, Arbeitsatmosphäre, Drehstuhl und irgendwie halt nur einen, was weiß ich, 20-Zoll-Monitor. Dann ist es doch gut, du kaufst dir für 50 Tacken dieses Ding, nimmst deinen Steam-Controller, legst dich gemütlich aufs Sofa oder ins Bett und zockst halt dann dieses Spiel, was weiß ich, auf dem großen Fernseher. Das ist doch, die Zielgruppe ist doch schon da dafür. Für 50 Euro ist es doch gar keine Frage, sich so ein Ding hinzustellen, wenn der PC nicht irgendwie an deinem Fernseher angeschlossen ist. Ist doch super. Also ich sehe da absolut eine Zielgruppe, halt so die Leute, die halt sowieso einen schlagkräftigen PC haben, die dann sowas auch auf dem großen Fernseher spielen wollen, ohne da jetzt groß Kabel in der Ecke rumzulegen. Kann ich total nachvollziehen.
Not convinced. Nee, also ich finde immer so, ich weiß nicht, warum alle immer so auf dieses Streaming gehen. Und mit Streaming meine ich jetzt tatsächlich nicht irgendwie sowas wie irgendwie Netflix oder PlayStation Now oder so. Also dass wirklich was auf einem Server irgendwo in der Cloud berechnet wird und du das nur zu Hause bei dir mit einer kleinen Box nach Hause streamst, sondern so dieses im Haus streamen. Also ich meine, klar ist die Idee mit, hey, du kannst dann mit der Vita auch auf dem Klo spielen, weil du es von deiner PlayStation 4 rüber streamst. Oder du kannst es auf dein PS Vita rüber streamen.
Ja, aber ich sehe das eher so wie das Apple TV. Also das Apple TV,
ja, genau,
nämlich auch nicht als Streaming-Device war.
Weißt ja, du? Aber das genau, ach Manu, du bist perfekt, hast mir das perfekte Stichwort, die Vorlage gegeben, um jetzt den Elfmeter zu verwandeln. Die erste Generation des Apple TVs, falls man sich noch die erinnert, das war so ein fetter weißer Kasten. Das war auch nur ein Abspiel-Streaming-Gerät. Das konnte nichts, das brauchte einen Mac, um die Inhalte von diesem Mac runterzuladen. Und es war sensationell unerfolgreich. Apple hat nach einem halben Jahr festgestellt, scheiße, das Ding will kein Mensch haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben Apple TV als selbstständiges Gerät rausgebracht, als kleinen Kasten, der halt auch für sich funktionieren kann. Das heißt, du brauchtest keinen Mac mehr, der die Inhalte liefert, sondern du konntest direkt mit diesem Gerät irgendwie was machen. Und zack, auf einmal war Apple TV erfolgreich. Und genauso stelle ich mir das halt bei dem Steam Link vor. So, ja, die Idee ist ganz nett, aber warum denn mir so eine Box nochmal zusätzlich kaufen? Also, ich weiß nicht. Also, ist wirklich der Anwendungsfall, die Zielgruppe, ist die wirklich so groß mit Leuten, die irgendwie einen fetten PC haben und dann sagen, ja, aber ich bin dann bereit, sowohl Latenz in Kauf zu nehmen, als auch Abstriche bei der Grafik oder bei sonst was, damit ich mir das dann ins Wohnzimmer auf meinen 50-Zoll-Fernseher, haben die denn nicht ihren PC sowieso schon irgendwie dastehen? Patricia, ja, wie siehst denn du das?
Keine Ahnung, mit großen Ami-Häusern, mit Hobbykeller, wo dann der PC unten steht, neben dem Billardtisch und dem Flipper und im dritten Stock oben im Kinderzimmer ist der Fernseher, also ich sehe da schon eine Zielgruppe, Patricia.
Also ich sehe das eigentlich auch so, also die Zielgruppe ist bestimmt auf jeden Fall da. Ich meine, sonst hätte Valve zum Beispiel sowas jetzt einfach auch schlicht und ergreifend nicht gemacht, wenn die da nicht das Potenzial drin sehen würden, dass sich das Ding dann auch wirklich gut verkauft.
Gut, sehen tun sie es vielleicht schon. Also ich glaube, Grafikeinbußen hat's nicht, weil so für ein Wireless LAN ist es, glaube ich, schnell genug, da einfach die Daten rüber zu schaufeln. Ich glaube, es ist auch einfach so der erste Schritt. Wie du gesagt hast, wie beim Apple TV, die nächste Steam Link, die Zweier, wird dann wahrscheinlich auch so sein, dass du halt einfach online auf deine Bibliothek zugreifst und das Zeug streamst. Also ich glaube, dass da so in der Vision von Steam durchaus auch die Idee da drin ist, dass du einfach die Spiele nicht mehr installierst. Und das ist halt so der erste Schritt in die Richtung, um die Leute halt da einfach zu binden an dieses Gerät. Und solange die Steamboxen noch nicht da sind, ich glaube, das wird halt irgendwann miteinander verschmelzen.
Okay, wir bleiben dran.
Aber ich bin heiß auf den Steam-Controller.
Das wollte ich jetzt gerade nämlich die Überleitung schaffen. Der soll ja kompatibel sein mit dieser Box. Also das heißt, das ist ja auch das einzige Sinnvolle, was man mit dieser Box dann anstellen kann, weil natürlich setzt man sich nicht mit irgendeiner Funktastatur und einer Maus, die man irgendwie auf dem Sofa rumschubbert, dahin, sondern natürlich spielst du das dann mit dem Steam-Controller. Und das ist ja auch, glaube ich, die Idee dahinter, dass du halt nicht nur diese Box für $50 kaufst, sondern dass du dann wahrscheinlich den Steam-Controller, der, glaube ich, in einem ähnlichen Preisrahmen sich bewegt. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Haben sie noch nicht gesagt, ja.
Ach so, haben sie noch nicht gesagt. Ich dachte, ich hätte es jetzt nur irgendwie übersehen. Sieht immer noch sehr interessant aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, je weiter der entwickelt wird und je näher das Veröffentlichungsdatum kommt, desto mehr wird der oder nähert der sich normalen Standard-Controllern an. Also mittlerweile haben sie diese Daumenflächen, wo man drauf rumwischen kann. Da sind jetzt mittlerweile schon so ein Steuerkreuz drauf und sowas. Also du hast irgendwie das Gefühl, sie haben doch festgestellt, dass so ganz frei geht's dann doch nicht und sie brauchen jetzt da irgendwie dann doch so das, was man halt gewöhnt ist von der Haptik und dann ist es doch wieder irgendwie nur ein Standard-Controller. Ich glaube, wir haben den jetzt alle noch nicht in der Hand gehabt, deswegen können wir nur ein bisschen spekulieren, aber oder hast du ihn schon mal irgendwie in der Hand gehabt oder direkt so sehen können, Patricia?
Nee, ich hatte das Teil auch noch nicht in der Hand, aber ja, man merkt schon, dass sie sich jetzt doch wirklich mehr an den Standards orientieren, was das Design angeht und auch die Tasten und was wo so untergebracht wird.
Und ist es denn was, wo du sagst, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, mit so einem Ding zu spielen? Oder bist du eher der Maus- und Tastaturpurist? Oder?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich sowieso eigentlich nur auf der Konsole spiele. Deswegen bin ich, wenn ich dann mal tatsächlich was am PC spiele, auch wenn es irgendwie geht, steige ich auf den Controller an sich sowieso um. Also Maus und Tastatur ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein Thema. Das heißt, der Steam-Controller wäre, wenn ich mehr am PC spielen würde, auf jeden Fall schon auch interessant.
Okay, und Manu, was hast du da für eine Meinung zu dem Steam-Controller?
Gut, dass du fragst, Daniel. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, ich will dieses Jahr wieder so in diesen PC-Spiele-Welt eintauchen. Und da mein Rechner dann sowieso mit HDMI am Rechner ist, freue ich mich wahnsinnig auf diesen Steam-Controller, weil ich jetzt momentan immer mit dem PS3-Controller rumhantiere und manche Spiele funktionieren dann besser mit dem Xbox-Controller, der hat aber dann wieder ein Kabel und das fühlt sich immer irgendwie so fremd an und ich glaube, wenn dann der Steam-Controller einfach so das Standard-Eingabegerät ist für diesen Big-Picture-Steam-Modus am Fernseh und sich dann alle auch an dieses Set von Buttons und Möglichkeiten gewöhnen, dann ist das irgendwie, glaube ich, eine runde Sache. Und da ich sowieso PC spielen möchte, auf dem Sofa, am Fernseher, kann ich es eigentlich kaum erwarten, diesen Steam-Controller endlich mal in die Hand zu nehmen. Und bin gespannt, wie weit sie jetzt quasi das wieder eingedampft haben, dass es sich auch nur wie einen Xbox-PS3-Controller anfühlt und nicht wie irgendwie was Neues. Weil diese Touchflächen, das sah ja schon wahnsinnig modern aus, nenne ich es jetzt mal, um sowas wie Civilization dann eben auch ohne Maus spielen zu können. Mal gespannt, wie das dann alles funktioniert. Aber er scheint jetzt ja final zu sein. Also das Design, haben sie jetzt gesagt, so kommt er jetzt dann auch raus, wie es jetzt auf der GDC zu sehen war.
Das war zumindest das offizielle Statement, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt die finale Version. Und deswegen habe ich auch gemutmaßt, sie hätten da irgendwie schon einen Preis genannt, weil wenn sie jetzt die finale Version haben, dann muss ja auch schon mal die Produktion vorgeplant worden sein. Sie wissen, welche Materialien sie brauchen. Sie wissen ungefähr, welche Technik sie verbauen. Und dann kann man ja auch irgendwie mal kalkulieren und dann sagen, ja, folgender Preis ist jetzt dann irgendwie anvisiert. Aber gut, auch da bleibt spannend. Ist überhaupt so, Grundsatzthema ist irgendwie, alle wollen ins Wohnzimmer, weil wenn ich mir so die nächste Hardware angucke, ist Nvidia Shield, ist auch eine Set-Top-Box, die irgendwie auch für Filme geeignet sein soll, aber die auch gleichzeitig irgendwie eine Gaming-Konsole auf Android-Basis, aber auch irgendwie Spiele vom PC rüber streamen kann. Also so ein, also du hast, wie gesagt, ich bin ja der ignorante Konsolenspieler, da kann man sich gerne für beschimpfen, aber ich sag immer so, ja, warum wollen denn immer alle irgendwie total komplexe Streaming-Konstrukte irgendwie bauen, damit sie irgendwie im Wohnzimmer spielen können, wenn man alles, was diese Geräte schon können, jetzt schon mit einer Konsole kann. Aber das mag auch meine Ignoranz sein, die da aus mir spricht. Was bringt dieses Shield? Patricia, bitte erleuchte uns.
Wenn ich das genau wüsste. Nee, also es soll wohl auch 4K unterstützen. Was ist jetzt? Wahnsinn. Ich meine, gut, Android-Konsolen an sich waren jetzt bisher noch nicht so erfolgreich, jetzt um es mal vorsichtig zu sagen.
Oh ja.
Das war jetzt sehr vorsichtig formuliert.
Wir brauchen echt, ich merke schon, bei so Messebesprechungen braucht man echt einfach diese Klaköre, so diese Jubelperser, die dann einfach so, Android und sowas, die dann einfach bei jedem Stich, bei jedem Buzzword irgendwie ausflippen, dann ist da ein bisschen mehr Drive drin.
Das ist mein Job.
Ach so. Ja, das ist bisher sträflich vernachlässigt, das jetzt mal. Ja.
War gerade mein Versuch.
Aber wir haben dich unterbrochen, Entschuldigung.
Aber Patricia, was mich irritiert hat, Shield gab's doch schon mal und da war das doch mehr so ein Tablet-Ding. Das haben sie jetzt irgendwie gar nicht anders benannt, gell? Das ist einfach nur das neue Shield, ist jetzt kein Tablet mehr.
Das heißt jetzt halt auch so, aber ja. Es ist so ein bisschen die Nintendo-Logik. von der Namensgebung her zumindest.
Not your Shield, Hashtag.
Ich glaube, das war was anderes. Aber
ach so,
ja, gut.
Knapp vorbei.
Nee, aber wird es dieses Tablet von Nvidia dann trotzdem noch geben, das Shield? Weil das hat ja eigentlich ganz gute Kritiken eingefahren, so schickes Android-Tablet, was auch wirklich für Spiele und so funktioniert. Ist ja immer so wie bei Apple, wenn es dann das New iPad gibt und so, gibt es dann das alte noch? Und deswegen frage ich mich jetzt, wird es diese Tablet-Serie weitergeben oder ist es jetzt, ist es ja keine Mischform, ist ja kein Tablet, was du irgendwie in eine Station stellst und dann ist es eine Konsole? Sondern das hat ja jetzt ja kein Display mehr. Das schließt du wirklich, das neue Shield steckst du einfach so an den Fernseher wie eine Konsole. Kostet $200, kommt im Mai und soll dann alles Mögliche können irgendwie, gell? Also so Crysis 3 läuft irgendwie großartig da drauf, laut Pressemeldung und so weiter. Ganz, also ich bin nicht so richtig schlau geworden aus dem Ding.
Ja, mir ging es da ehrlich gesagt ähnlich, weil wenn man sich anguckt, was das Teil dann tatsächlich alles können soll, es ist ziemlich unübersichtlich, zumindest für mich jetzt bisher. Da muss man jetzt tatsächlich auch mal abwarten, wie sich das dann wirklich im Praxistest dann erweist, wenn das dann im Mai kommt, um zu schauen, was von den Versprechungen jetzt tatsächlich auch eingehalten wird. Ja. Ich meine, es hieß ja, dass es insgesamt wohl so um die 200 Spiele dann direkt mal zum Launch geben soll. Und so rund 50 davon auch wirklich Android-basiert.
Aber brauche ich denn jetzt noch mal irgendwie einen PC dafür? Oder ist das ein Gerät, was autark funktioniert?
Das soll autark funktionieren.
Okay. Also es ist im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau. So. Genau,
ja,
also
richtig.
Filme, Spiele, Android und Crysis. Also warum wird denn immer Crysis überall angebracht? Das ist doch gar nicht mehr so das Grafik. Oder ist das noch so?
Ja, es sah schon gut aus, aber ist halt, ja.
Und ich meine, Shield soll ja dann auch so im Zusammenspiel mit dieser Grid-Streaming-Geschichte, da haben wir wieder das Streaming, zusammen funktionieren, wo ja die Spiele dann aus der Cloud dann direkt auch über Shield dann ins Wohnzimmer kommen sollen. Was sie ja dann auch so kurz mal mit Witcher 3 irgendwie angedeutet oder gezeigt haben.
Also alles. Mit dem Ding alles machen und kostet.
Richtig, du brauchst nichts anderes mehr. Das ist das Allheilmittel.
Ich bin echt gespannt. Also ich traue es ja Nvidia durchaus zu, da wahnsinnig viel Geld reinzustecken, um sich da zu etablieren. Und wenn das Ding einigermaßen, also wenn jemand eine Android-Konsole da jetzt positionieren kann, dann würde ich es Nvidia noch zutrauen, weil die da einfach jetzt auch sich da so hinstellen und technisch die Versprechen, die sie da jetzt angeben, wenn die einigermaßen erfüllt werden, dann könnte das ja durchaus irgendwie funktionieren. So, bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Oder weil der Preis ist ja durchaus konkurrenzfähig. Wenn du sagst, okay, kaufe ich mir jetzt irgendwie eine PS4 oder eine Xbox One oder so ein Nvidia Shield, da kann ich auch noch die ganzen anderen Sachen machen. Also wenn sie wirklich diese Zielgruppe ansprechen, die so sagen, sie möchten ein Entertainment System im Wohnzimmer haben, Daniel, dann ist es, glaube ich, genau die richtige Taktik, da so mit ein bisschen günstigeren Preis reinzukrätschen.
Sowas könnte ich mir eben tatsächlich auch vorstellen und um mal ein weiteres Buzzword, weil es ist ja eh nur Buzzword hier mit Cloud und Streaming und Awesome und was weiß ich was. Und zwar, die haben natürlich einen viel größeren Muscle, um sowas in den Markt zu drücken, als hier Ouya, die halt wirklich, ja, wo man schon gemerkt hat, okay, denen fehlt halt einfach die Marketing-Power, um auch mal ein exklusives Spiel einfach kaufen zu können und zu sagen können, hier, weiß ich nicht, Hotline Miami, Bums, exklusiv für Ouya oder so. Also, was man halt braucht, um sowas zu pushen. Und da kann halt Nvidia, die halt einfach viel mehr Geld haben, um sowas zu vermarkten, viel mehr Kontakte auch in die Games-Branche, weil die natürlich auch mit den ganzen Publishern eng zusammenarbeiten, um irgendwelche Patches rauszubringen und schon im Vorfeld dann irgendwie Versionen von, was weiß ich was, Battlefield bekommen, um dann zu sagen können, okay, zum Launch von Battlefield Hardline oder sowas haben wir dann schon den Patch für unsere Grafikkarten rausgebracht, damit das dann auch darauf optimal läuft und sowas. Also das glaube ich schon, dass Nvidia da einfach bessere Chancen hat, so ein Gerät zu etablieren. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt. Was ich aber dem Gerät auf jeden Fall zugestehen muss, ist, es schaut extrem sexy aus von dem, was man so gesehen hat. Also es sah jetzt nicht wie so ein plumper Kasten aus, sondern es war sehr durchdesignt, so mit, ich meine, gut, Klarlack, schwarze Klarlack-Optik ist halt jetzt ein Mast. Ich find, das braucht jetzt
sieht eher aus, wie die Xbox One hätte aussehen sollen, finde ich.
Ja.
So, es hat auch so ein halbes grünes X vorne drauf und so. Ja, hat so einen Xbox-Charakter.
Also auch mal gespannt. Und ich weiß jetzt nicht, ob da überhaupt jemand was von uns zu sagen kann. Ich habe so ein bisschen mal versucht, bei Nvidia zu lesen, was da sonst noch so passiert ist, habe da aber irgendwie nichts verstanden, außer irgendwie, ja, die neue GeForce, was weiß ich was, hat jetzt 4 eigene Atomkraftwerke und braucht irgendwie 8000 Watt und so und so viele Gigaflops und ich hab's nicht verstanden, weil ich mir nichts Langweiligeres vorstellen kann als Grafikkartenspezifikationen.
Das ist wie bei den Männerrasierern, einfach immer eine Klinge mehr pro Jahr.
Genau.
Ja. Nur halt mit GPU und Kernel Space.
Okay. Ist da irgendwas Spektakuläres passiert oder ist das einfach nur eine neue coole Grafikkarte? Kann mir da einer bei springen.
Da kann ich leider auch gar nichts zu sagen, weil mir geht's da genauso.
Ich weiß nur, dass die irgendwie Titan X heißt.
Okay.
Titan X heißt.
Soweit bin ich auch.
Ja. 12 GB of RAM.
Bam.
Also das Einzige, was ich rausgehört habe, dass sie gesagt haben, sie haben jetzt halt schon in Anbahnung der ganzen VR, also Virtual Reality Geschichten, die da kommen, quasi jetzt schon darauf hin entwickelt. So, was auch immer das heißen mag.
Das ist übrigens ein interessantes Thema, was wir dann auch für VR nochmal ansprechen müssen, so Hardware-Power und so. Da kommen wir dann danach noch zu. Dann eine kleine Sache, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie ich gedacht hätte, sie bekommt. Und zwar, Sony konnte es nicht lassen, sich noch eine kleine Spitze gegen Microsoft zu gönnen. Und zwar haben sie angekündigt, beziehungsweise verkündet, dass sie die PlayStation 4 mittlerweile über 20 Millionen Mal weltweit verkauft haben. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und Microsoft hat irgendwie, entweder waren die so überrascht von dieser Zahl oder sie trauen sich wirklich gar nicht mehr, irgendwie noch Zahlen über die Xbox One zu nennen. Aber aus Sony-Sicht, sag ich mal, ist das natürlich eine Knüllernuss. Da kann man sich auf die Schulter klopfen, weil 20 Millionen hätte ich jetzt auch für knapp, also immer knapp über ein Jahr, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so schnell sich durchverkauft. Krass, oder? Ja,
stimmt.
Aber für die, weil wir beim Thema sind, vor allem für die Entwickler natürlich super.
Ja, da kann man also halt planen, ne?
Also ja, also jetzt kann kein Entwickler mehr sagen, machen wir vielleicht doch noch ein PS3-Spiel lieber oder so. Also du kannst definitiv schon seit einiger Zeit jetzt irgendwie klar sagen, okay, kannst dich voll und ganz auf die aktuelle Generation stürzen, ohne Gefahr zu laufen, dass du irgendwie zu wenig Käufer hast, wenn ein gutes Spiel dabei rauskommt. Ja. Auch für Indie-Entwickler halt total spannend, weil wirklich ich finde, dass die PS4 und die Xbox One auch wieder den Fokus deutlich stärker durch dieses PS Plus Programm und das Xbox Gold Programm eben auch für die Leute, die auf der GDC rumhängen, deutlich interessanter geworden sind als noch die Jahre davor.
Gut, dann haben wir es mit Hardware, oder? Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, ein bisschen, es geht so, ja, ist dann eher Hardware, Software, ja, Windows 10 Geschichten und so, das ist eher Software.
Das ist Software, genau, das klassische Software-Ding. Aber da können wir ja, haben wir ja perfekt schon die Überleitung. Software ist nämlich auch einiges passiert, unter anderem das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieses ID at Xbox Programm, was man ja schon bei der Xbox One kennt, kommt jetzt auch für den PC, also sprich für Windows 10, wo das ist
deren Indie-Programm sozusagen.
Genau, wo ich mir nur gedacht habe, so, what the fuck, was soll denn der Quatsch? Weil der PC ist doch schon die größte Indie-Plattform. und da gibt's doch schon extrem viel Methoden, einfach irgendwie dafür zu entwickeln. Es gibt Plattformen wie Steam, Good Old Games, oder du vermarktest es selber über deine eigene Webseite. Also wenn der PC eins nicht braucht, dann ist es ein Indie-Programm. Was ist denn das jetzt für eine komische Luftnummer, die Microsoft
da produziert? Der PC braucht's nicht, aber die Entwickler. Die Entwickler werden ja quasi, das ist ja wie ein Invest in ein kleines Studio. Also diese Programme gehen ja hin, so wie Sony auch, kaufen sich kleine Studios nicht direkt auf, sondern sagen hier, ihr bekommt von uns Betrag X, um dieses Spiel zu entwickeln. Und dafür ist es ja gut, dass das natürlich jetzt halt einfach auch marketingtechnisch auch für PC gilt. Also siehe Beispiel Fest zum Beispiel damals, Phil Fish hat damals von Xbox das Geld bekommen, das Spiel zu entwickeln und hat dadurch aber Exklusivität versprechen müssen, dass es halt nur für die Xbox 360 released wird, zeitexklusiv. Und dadurch, dass die das Programm jetzt öffnen, können die es natürlich auch gleichzeitig auf Windows releasen, weil das jetzt ja alles zu einer großen Xbox Gaming Plattform wird. Also das ist ein großer Vorteil, dass du nicht mehr an die Konsole gebunden bist als Entwickler.
Aber halt, bekommt man denn da wirklich Geld? Also ich habe dieses ID at Xbox immer so verstanden wie, ja, da kannst du dich halt anmelden, dann bekommst du Zugang zu den Development-Tools und du bekommst halt 3-4 DevKit-Konsolen zugeschickt, auf die du entwickeln kannst. Aber dass die dein Spiel finanzieren, das wäre mir jetzt neu. Aber lass mich da gerne eines Besseren belehren.
Weißt du da mehr, Patricia?
So ganz genau kenne ich mich jetzt da auch nicht aus, weil ich mit der Spieleentwicklung an sich jetzt auch nichts zu tun habe. Aber die Entwickler werden auf jeden Fall, wenn sie in diesem Programm drin sind, bei der Entwicklung ihres Spiels unterstützt.
Sei es fachmännisch oder mit Geld oder mit was auch immer.
Richtig, ja, also sie bekommen auf jeden Fall Unterstützung. Und Manu, du hast es schon ganz, ganz schön eigentlich zusammengefasst, dass dadurch, dass es jetzt auch auf den PC eben übertragen wird, sich dann einfach eben im Endeffekt eine Plattformvielfalt ergibt, wo das Spiel dann tatsächlich drauf released werden kann und es eben potenziell mehr Käufer einfach pro Spiel dann gibt. Und zwar massiv mehr Käufer. Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung, warum das so gemacht wird.
Ja, und für Microsoft finde ich es auch vorbildlich, dass das jetzt so zusammenwächst, was eigentlich schon lange zusammengehört. Also dieses Windows 10 soll ja deutlich mehr spieleorientierter dann auch sein. Und zum Beispiel der Xbox One Controller soll jetzt auch irgendwie dann nahtlos irgendwie auf dem PC funktionieren. Das sind so Sachen, die schon irgendwie lange überfällig sind, finde ich. Dass dieses ganze Avatar-System und deine Achievements und so weiter, dieses ganz furchtbar unsägliche Games for Windows, das hat ja mehr kaputt gemacht als irgendwie alles andere. Und das ist endlich wächst es irgendwie so zusammen, weil Xbox als Marke ja nicht an die Konsole gebunden sein soll, laut Microsoft, sondern eben so dieses für das Spielen auf Windows-Plattformen irgendwie da sein soll. Und das haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen in so einer Pressekonferenz so damit einander verbunden, dass du jetzt zum Beispiel auch Xbox One-Spiele auf deinen Windows 10-Rechner streamen kannst, warum auch immer man das machen sollte. Aber sowas geht jetzt halt einfach dann in Zukunft.
Ja, und das Windows 10 oder über Windows 10 Devices, haben sie angekündigt, soll dann jetzt auch vermehrt bei Titeln eben das Cross-Plattform-Play unterstützt werden.
Endlich, ja.
Ja, das finde ich, das wäre nämlich zum Beispiel was ich tatsächlich dann interessant finden würde. Also der Grund, warum die das machen, ist natürlich
im Cross-Buy vor allem.
Ja, genau. Aber der Grund, warum sie es machen, ist natürlich auch so eine Upselling, heißt das, glaube ich, im Business BWL. Nämlich, dass du halt sagst, okay, ein Windows 10 PC haben sicherlich dann ein paar Leute, weil halt einfach PCs braucht man halt immer noch. Oder, keine Ahnung, du kaufst dir halt eh ein Windows 10 PC, bist aber eigentlich kein klassischer Konsolengamer und sagst halt so, ja, aber jetzt so Halo 5 schaut halt schon cool aus. Vielleicht streame ich mir das einfach mal rüber, probier das mal aus. Und dann sagst du halt, ey, das finde ich so cool, jetzt kaufe ich mir doch eine Xbox One. Also, dass du im Prinzip so halt neue Käuferschichten erschließt. Und da ist natürlich Windows als Plattform, was ja immer noch de facto mit Abstand die größte PC-Plattform überhaupt ist, natürlich ein Riesenmarkt, um da nochmal weitere Xboxen reinzuverkaufen.
Ja, und das Crossplay, da freue ich mich wirklich drauf. Also eben Fable Legends, haben sie jetzt konkret gesagt, kannst du dann eben halt PC und Xbox One miteinander vermischen. Und wenn solche Sachen dann zum Beispiel auch bei Titeln später bei Evolve gehen würden, dann ist es natürlich wieder, also Evolve so als Beispiel jetzt, wenn du sagst, okay, kaufe ich mir Evolve jetzt für die PS4 oder für die Xbox One, dann kann ich auch mit meinen Freunden spielen, die Windows 10 haben, ja, dann wäre das natürlich auch ein Argument zu sagen, ich hole mir lieber die Konsolenversion, die auch Windows-kompatibel ist. Also das könnte durchaus jetzt so längerfristig auch wieder ein Verkaufsargument sein für die Xbox One-Versionen.
Gut, anderes großes Thema war irgendwie der Battle of the Graphic Engines. Und zwar, da hat auch Valve was angekündigt und wieder haben alle gehofft, ah, das ist endlich jetzt, jetzt kommt die große Ankündigung mit Half-Life 3, ist aber wieder nicht passiert. Aber die Source Engine 2 wurde angekündigt, also im Prinzip die neue Version von Valves Grafik Motor Maschine, nee, wie sagt man im GameStar Sprech unter der Grafikhaube oder sowas, keine Ahnung. Und das ist ja schon mal irgendwie so ein Anzeichen dafür, dass zumindest bei Valve was passiert irgendwie noch in der Richtung. Also, dass sie da schon irgendwie diese Entwicklung nicht völlig aufgegeben haben und jetzt nicht irgendwie sagen, ja, Steam wirft Kohle ab ohne Ende, warum sollen wir überhaupt noch eigene Spiele entwickeln? Wir kaufen halt immer so ein bisschen was dazu, was man so irgendwie Dota 2 oder so kaufen wir halt dann auf, wenn's cool ist. Aber
es ist aufgekauft, ist ja nicht aufgekauft.
Wieso war das nicht irgendwie, dass die irgendwie so ein Entwicklerteam, die da dran, haben die das nicht aufgekauft und dann gesagt, ja, mach das mal für uns fertig? Oder wechsle ich das gerade?
Das ist eine ausgezeichnete Frage.
Weiß ich nicht. Ich dachte immer, es wäre von Steam. Aber wäre das jetzt also bei Portal war das ja so zum Beispiel, dass sie die Grundidee von einem kleinen Indie-Studio quasi genommen haben und gesagt hat, hier, entwickelt es weiter. Aber Dota, oh Gott, jetzt
20 kommen wütende Kommentare an, ja, ab dieser jetzt. Stelle, ja.
Okay. Deswegen sagen wir dazu am besten einfach nichts,
sag ich einfach nur,
bevor wir irgendwas Falsches sagen.
Gut, das schneiden wir raus. Also wie gesagt, Source Engine 2 ist jetzt kostenlos. Dann
ja, das war ja das eigentliche Highlight der Ankündigung, dass sie gesagt haben, die Source Engine 2 ist da und sie ist kostenlos für Entwickler zu nutzen, zumindest am Anfang. Hm?
Und ich wollte jetzt gleich noch den großen Rahmen schlagen, nämlich die Unreal Engine hat auch angekündigt, dass sie kostenlos jetzt verfügbar, also beziehungsweise nicht die Engine, sondern die Macher haben das halt angekündigt, dass die auch sagen, hey, die ist jetzt auch kostenlos und die kostet nämlich vorher, ich weiß, die genaue Zahlen kommt man ja leider nicht so einfach dran, vielleicht weiß Patricia da mehr, aber die kostet angeblich jetzt, wenn man sie lizenziert, noch im sechsstelligen Bereich und das ist natürlich gerade für irgendwie ein kleines Studio ist das natürlich erstmal eine Hausnummer, wenn du erstmal sechsstelligen Bereich vorschießen musst.
Hausnummer ist gut.
Um überhaupt erstmal die Entwicklungstools zu bekommen, mit denen du arbeiten willst. Und jetzt noch der dritte Punkt, Unity, wobei ich irgendwie dachte, das wäre schon immer irgendwie aktuell kostenlos für kleine Entwickler, aber die haben jetzt auch irgendwie angekündigt, dass es komplett kostenlos werden soll. Also
ja, stopp. Komplett ist ja gar keine kostenlos. Also die haben alle verschiedene Pricing-Modelle.
Ja, aber erstmal die Basisentwicklung, die dann ist also es so.
Andersrum, kostenlos im Sinne von, du kannst jetzt heute als Entwickler sagen, ich probier das jetzt mal aus und kannst damit auch Spiele veröffentlichen. So, ja. Also du kannst die Engines bei dir kostenlos installieren, aber die Lizenzierung gibt's natürlich trotzdem noch, nur in unterschiedlichen Formaten und Formen. Aber kostenlose Nutzung, ja, aber bleibt natürlich nicht komplett.
Ja, du kannst kostenlos damit entwickeln und dann ist es halt sowas wie bei der Unreal Engine, ab einem Umsatz von 3.000 US-Dollar pro Quartal musst du halt deine Provision zahlen. Also das heißt, du kannst im Prinzip davon ausgehen, okay, wenn dein Spiel anfängt, Geld abzuwerfen, dann musst du halt eine Provision von diesem Geld, was du verdienst, dann irgendwie an die Macher abgeben.
Genau, das aber bei Unity so. Mhm.
Genau, nee, das war jetzt das Beispiel, die Unreal Engine. Aber bei Unity wird es wahrscheinlich ähnlich sein.
Nee, Unity hat dieses 3000er-Modell und die Unreal hat die 5% Lifetime von den Einnahmen.
Nee. Also das war eben die Unreal Engine, da wurde das jetzt angekündigt, dass sie eben das mit den 3000 pro Quartal haben und wenn du da drüber kommst mit dem Umsatz, dann musst du 5% davon.
Ja, genau, 5%. Genau.
Ja, aber das war die Unreal Engine.
Okay.
Und gut. Vorher gab es die ja, das haben sie ja letztes Jahr auf der GDC angekündigt, gab es ja ein Abo-Modell. Ich glaube, und das hat für kleinere Entwickler, ich glaube $19 pro Monat gekostet.
Aber,
also
aber
du konntest sie entweder einmal komplett dir zulegen oder du konntest eben dieses Abo-Modell in Anspruch nehmen und jetzt haben sie das eben umgestellt, dass es anfangs komplett kostenlos zur Verfügung steht für die Entwickler, aber dann halt mit diesem $3000 Schwellenwert Umsatz, ab dem dann die 5% fällig werden.
Genau, aber Fazit ist großartig, dass Unity quasi diesen Weg geebnet hat jetzt für die Spieleentwickler. Also Unity war ja schon länger so, dass du es mit diesem Splash-Screen, also mit dem Werbescreen am Anfang quasi umsonst nutzen kannst. Und die anderen Engines sind jetzt auch quasi auf diesen Weg gegangen, sozusagen, okay, wir müssen da mitziehen, alle entwickeln irgendwie nur noch mit Unity. Deswegen finde ich das großartig jetzt für Entwickler, dass du einfach das komplette Paket an Engines zur Verfügung hast und dir quasi erst damit Gedanken machen musst, wie bezahle ich das, wenn dein Spiel wirklich erfolgreich ist. Also wenn du wirklich damit ein paar hunderttausend Einheiten verkaufst, dann ist es auch kein Problem mehr, diese Engine dann irgendwie zu bezahlen, weil das dann halt nur ein kleiner Prozentsatz ist von dem, was du früher dafür hättest investieren müssen. Also für die Entwickler finde ich das total großartig, jetzt einfach das komplette Paket offen zu haben. Eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Für die Spieler ist es halt auch gut, weil wenn man mal so den Branchenblick hat, dann oder beziehungsweise den Branchenblick eigentlich ablegt und halt sagt, wir nehmen mal die Konsumentensicht ein, uns kann das ja im Prinzip nur ja gut tun, weil wir halt einfach coolere Spiele mit besseren Grafik-Engines bekommen, weil du halt einfach sagst, okay, ein Studio, ein mittelgroßes Studio, was jetzt vielleicht nicht die fette AAA-Produktion hat, die müssen jetzt nicht irgendwie ihre eigene Engine basteln oder müssen da irgendwie groß rumwursteln und irgendwie sich verrenken, damit sie irgendwie ihr Spiel in Unity zum Laufen bekommen, sondern die können halt einfach sagen, nö, machen wir halt in Unreal, weil Unreal hat halt für einen Shooter und wir wollen einen Shooter machen, schon alle Tools mit dabei. Super 3D ist auch für alle Plattformen optimiert, kann man dann relativ leicht compilen, damit man das auf alle Systeme zum Laufen bekommt. Also das heißt, ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Entwicklung, oder Patricia? Das ist doch, also weil du hast ja natürlich dann auch ein bisschen mehr so die ganze Branchensicht und auch so das Ohr an der Entwicklerszene. Warum lachst du denn da wieder, Manu?
Ich stelle mir es immer viel zu bildlich vor in so einem Podcast.
Ja, du musst ein bisschen blubig.
Ich habe gerade gesehen, wie Patricia so an dieser GDC, alle sind in den Vorlesungen und sie kommt so an mit ihrem Öhrchen so.
Mit dem Glas an der Tür. Ne?
Ja, genau so habe ich es mir gerade vorgestellt.
Ja, und noch mal ein weiteres Insert Moin Bullshit-Wort. Man muss die Hörer ja auch abholen.
Spielen wir jetzt Bullshit-Bingo?
Ja. Also, sind die Bushaltestellen. Nee, das war ein anderes Thema. Grafik-Engines, coole Sache, weil ich finde, je kostenloser die sind, desto besser ist es eigentlich, weil die Tools sollten eigentlich niemanden davon abhalten, also in meiner naiven Sicht, dass man da irgendwie für irgendwas entwickelt. Also genauso ist es so dieses, warum kostet es irgendwie eine irrsinnig absurde Summe überhaupt so ein Development-Kit für eine PlayStation oder sowas zu bekommen, was schon mal einfach viel, viele Leute abhält und halt dann gerade so kleine Entwickler, die einfach sagen, können wir uns nicht leisten. Wir machen halt erstmal die PC-Version fertig und dann schauen wir mal weiter. Weil solange du nicht, es hat sich mittlerweile auch gebessert, solange du nicht von einem der großen Plattformhersteller entdeckt wirst und die halt sagen, hey, wir finden euer Spiel so cool, dass ihr das bitte auf unsere Plattform entwickelt oder zumindest auch für unsere Plattform rausbringt, dann hast du da im Prinzip als Indie-Studio fast keine Chance. Da musst du schon echt Glück haben, dass du es da reinbekommst. Oder du brauchst halt potente Investoren, die dir dann Geld geben und dass du halt sagen, ja, kannst halt für irgendwie $15,000 mal dir Development-Account kaufen. Das heißt, coole Sache, finde ich.
Auf jeden Fall.
Software haben wir damit auch abgehakt, ne? Also wenn wir jetzt mal noch nicht auf die Spiele gehen wollen, sondern einfach nur mal so grundsätzlich Software besprechen.
Ja, eigentlich schon so ziemlich.
Okay. Manu? Software!
Ja. Ja, zwischen Hardware und Software, Rockband 4 ist zurück, aber ich weiß nicht, ob es auf der GDC war.
Ich habe mir auch noch am Ende so ein kleines paar Spiele Sachen noch an vermerkt, damit wir zumindest auf eine etwas blumigere Note rausgehen. VR-Brillen war auch wieder irgendwie so ein großes Thema, aber ist, habe ich irgendwie das Gefühl, immer irgendwie Thema, so in den letzten.
Immer mehr vor allem.
Ja, aber in den letzten 2-3 Jahren. Eine Ankündigung gab es auch wieder von Valve, die da einfach aus allen Rohren gefeuert haben auf dieser GDC. The Vive. Eine Kooperation von HTC und Valve, wobei HTC mir eigentlich immer nur so als Smartphone-Hersteller bekannt ist. Was anderes habe ich von denen irgendwie noch nie gehört. Warum machen die auf einmal so eine Brille?
Wer jetzt denkt, ist komisch, wir haben doch schon darüber geredet. Wir nehmen diesen Podcast auf, bevor wir über den Podcast mit der Brille reden, weil wir jetzt noch jemanden haben, der in in Barcelona sich die Brille angeschaut hat, aber den Podcast nehmen wir erst nach dem auf. Also nicht wundern, wenn das jetzt gerade komisch ist.
Das war jetzt überhaupt nicht verwirrend.
Ja, nee. Kapiere ich nicht. Also gut, dann sagt halt keiner was zu Vive.
Patricia, okay, sag mal, was ist denn dein Favorit von denen, was du jetzt mitgenommen hast? Morpheus, Steam, wem traust du es am ehesten zu, quasi so dieses VR salonfähig zu machen?
Also was ich eben von meinem Kollegen Sebastian, der sich das Ding ja auf der GDC tatsächlich angeguckt hat und das aufhatte, so gehört habe, würde ich tatsächlich auf Valve und HTC tippen. Hm. Weil die Vive, wie sie jetzt ja tatsächlich auch mal endlich einen Namen bekommen hat, die
Vive.
Echt? Ja.
Man schreibt das V-I-V-E, falls man jetzt irgendwie hier, man muss die Hörer ja auch abholen, deswegen, falls jetzt jemand denkt, von welcher Frau reden die denn da?
dieses Headset, nennen wir es so, das scannt ja via Laser tatsächlich die Umgebung, in der du dich bewegst. Und das ist halt schon ziemlich cool. Du kannst, also, ich habe so einen kleinen Bericht von meinem Kollegen bekommen und der meinte halt, du kannst dich wirklich frei im Raum bewegen, hast eben dieses Headset auf und zwei Controller in der Hand, die so ein bisschen so an, ja, an die Wii-Controller und Nunchuck erinnern. Und damit kannst du dich halt wirklich frei bewegen und diese Controller, die erkennen dann eben auch, wie du die Hände bewegst.
Und also das ganz ist ähnlich halt wie beim Morpheus eigentlich, oder? Mit diesen Eistüten.
Ja, schon. Aber wohl tatsächlich doch nochmal eine Spur realistischer, wohl einfach ein bisschen cooler das Ganze noch und ein bisschen ausgereifter.
Also es wird ein heißer Kampf, glaube ich, auf jeden Fall.
Es wird ein heißer Kampf auf jeden Fall, ja.
Weil Morpheus auch gesagt hat, also Morpheus, die Version von Sony, über die wir ja auch schon gesprochen haben, hier auf der GDC, auf der letzten Gamescom ja auch schon ausprobieren können, die kommt jetzt auch, hat jetzt angekündigt, die kommt im Frühjahr nächstes Jahr.
Ja.
Also noch nicht zum Weihnachtsgeschäft, aber 2016, genau. Und ich meine, die beißen sich so gesehen natürlich nicht so direkt, weil wenn du auf der PS4 irgendwie VR machen willst, bringt dir die Steam-Brille halt auch wenig.
Ja, stimmt.
Ja, also von daher wird man wahrscheinlich dann, so wie jetzt halt auch, einfach dieses PC-Lager haben, was dann die Steam-Brille hat. Und ich glaube, technisch sind die sehr ähnlich, weil Sony auch punkten konnte damit, dass du eben diese Move-Controller in der Hand hast. Mhm. Die haben auch ein paar neue Demos jetzt auf der GDC gezeigt. Das ist einfach schon geil. Ich hatte ja diese Demo auch mit den Eistüten. Wenn du so das Gefühl hast, meine Hände sind auch in diesem VR-mäßigen Umgebung drin und du bewegst sie und siehst die halt auch, wie deine Hand jetzt halt da irgendwie als Ritterhand oder als Monsterhand irgendwie vor dir ist. Im Gegensatz zu, wenn du dann halt doch nur mit Maus und Tastatur spielst, aber halt einen VR-Helm auf hast, wie bei der Oculus. Da fehlt einfach noch so dieses Eingabegerät. Und das ist ja bei den zwei Versionen jetzt quasi so Teil des ganzen Konzepts. Deswegen glaube ich, dass die beiden so das Rennen machen würden. Und Oculus so ein bisschen hinten runterfallen wird als Pionier.
Meinst du? Es stimmt, also das wäre nicht meine Frage gewesen, weil Oculus war ja wohl auch da, aber irgendwie haben die so keine Riesenwelle gemacht. Die haben halt einfach nur so.
Stimmt, das ging so ein bisschen unter.
Ja. Ich glaube, dass die als Pionier das jetzt geebnet haben und aber dann keine Chance mehr haben gegen so einen Giganten wie Valve und Sony. Weil es ja dann doch nur eigentlich so eine neue, kleinere Firma ist, die über Kickstarter da etabliert worden ist.
Mit 19 Milliarden von Facebook im Hintergrund, aber gut, Peanuts.
Ja. Aber das war auch nötig, sonst hätten sie gar keine Chance mehr.
Ja, gut.
Also es hängt jetzt halt davon ab, was wie stark jetzt Facebook da rein investieren möchte und welche Leute sie haben. Aber momentan sehe ich das Momentum ganz klar bei Valve und Sony. Aber bis zur DK3, dann können die vielleicht wieder punkten, ja. Aber sie müssen, glaube ich, jetzt, um da Stand zu halten, auch so ein eigenes Eingabegerät mitliefern oder als nächste Version mitbringen.
Ja, das auf jeden Fall. Weil sonst haben sie halt gar keine Chance, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich finde das aber irgendwie so mal total geil, wie das wirkt in den, also sowohl in der Presse als auch so Social-Media-mäßig ist immer alle, die dann vor Ort sind und die Dinger mal aufhaben oder mal ausprobieren können, die berichten immer total euphorisiert davon und sagen, hey, das ist ja noch besser als das, was man irgendwie letztes Jahr gesehen hat und dieses Display ist noch irgendwie höher aufgelöst und man fühlt sich noch mehr in dieser Welt verortet und so. Aber so wirklich schwappt dieser Hype dann immer nicht rüber zu den, sowohl zu den Lesern jetzt irgendwie bei einer Publikation, aber auch so bei Social Media ist es halt auch so, alle so, ja, ja cool, muss ich aber erstmal selber ausprobieren. Also das ist halt, was wir auch schon angesprochen haben, dass dieses VR-Thema ist halt so eins, was sich extrem schwierig beziehungsweise fast unmöglich vermitteln lässt, weil jeder halt so sagt so, ja, ja, ist ja cool, aber dieses Bild, was ich jetzt da gesehen habe, da steht halt ein Typ etwas trottelig in einem Raum und hat eine blöde Brille auf, macht mich halt jetzt nicht so halt an, ja.
Du kannst es nicht nachvollziehen.
Vollidiot. Halt. Ja, genau. Damit rumhantiert.
Also deswegen, das habe ich ja auch schon mal irgendwie gesagt, dass das halt extrem schwierig wird, glaube ich, auch so ein Gerät zu vermarkten, weil du brauchst halt irgendwie eine Roadshow, um das den Leuten mal zu zeigen. Du brauchst halt irgendwas, wo die Leute es mal ausprobieren können. Und wird vielleicht kommen. Also ich meine, so hat ja auch die Wii funktioniert. Ich glaube, ein Großteil des Wii-Erfolges war ja auch so dieses, dass man halt irgendwo mal bei den Nachbarn halt Bowling gespielt hat und dann hat man gesagt, ey, das ist ja echt voll einfach und voll cool.
Kauf mir auch so ein Ding. Ja, so wird es bei VR auch werden, glaube ich, oder?
Könnte es werden, ja. Könnte durchaus so sein, dass es da halt auch einfach so passiert, dass man halt dann, aber andererseits gehst du halt zu den Nachbarn und sagst, ja, jetzt kann ich meinem Nachbarn zugucken, wie er mit einer blöden Brille in seinem Wohnzimmer sitzt. Und
ich glaube, dass die dass Oculus deswegen auch wegen dem Facebook-Image so ein bisschen hinten runterfallen wird. Geld hätten sie zwar genug, aber ich glaube, als Entwickler sagst du dir halt, okay, da ist mir Steam dann trotzdem noch sympathischer, dann, oder Valve in dem Falle, mache ich das mit der Brille als mit Facebook.
Okay, aber ganz so krass, ich weiß, wir hatten ja damals den Daniel Veit, ich habe gerade über den Namen zu Gast und der hat ja erzählt damals schon, dass es Gerüchte gibt über diese Valve-Brille, wo einer irgendwie auf Reddit, glaube ich, gepostet hat, dass er irgendwie dann in psychiatrische Behandlung musste oder sonst was, weil die so krass und real gewesen ist. Und das hat sich dann ja auch im Nachhinein als etwas krasse Übertreibung herausgestellt, weil die muss wohl schon ganz ordentlich sein und auch wohl für einen vorgestellten Prototyp extrem weit fortgeschritten, aber es ist dann doch im Endeffekt wahrscheinlich noch eine Brille, die man halt auf hat und wo man wahrscheinlich auch, vermute ich jetzt mal, immer noch Pixel dann vor den Augen sieht. Ja. Aber
wir werden es gehört haben gestern in der Folge.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Ob es Michael in der psychischen Behandlung schon ist nach der Brille.
Ja. Präfutur 2 als neue
Zeit. Ich bin gespannt gewesen. So. Ja.
Gut, also.
Ganz kurz mal eben, um das Bullshit-Bingo vollzukriegen. Die Steam-Brille wird den Vorteil haben, dass die sechs Anwendungen dort laufen. Das wirst du bei einer Sony-Brille nie haben. Also ganz im Ernst, jetzt ohne blöden Witz. So, für den Markt, für den Durchbruch sind solche Themen ja nicht ganz unwichtig. Und mit so einer PC-kompatiblen Brille, wenn die das Gleiche kann wie bei Sony, werden, glaube ich, viele zur PC-Brille greifen.
Jetzt musst du mich abholen, weil warum wird das bei Sony nicht gehen?
Ja, du wirst doch keine 6 Spiele bei Sony kaufen können. Das wird doch Sony nicht auf der
PS4. Ach so, weil das dann über die PS4, ja. Die
Morpheus ist ja nur dann PS4-kompatibel.
Ja, aber andererseits, du kannst doch jetzt zum Beispiel auf dem New 3DS kannst du doch 3D-YouTube-Videos angucken. Das geht ja auch irgendwie. Also das heißt, du könntest doch dann theoretisch auch mit Morpheus irgendwie über die YouTube-App auf der PS4 irgendwie was, keine Ahnung, dann.
Für Filmchen wird's vielleicht noch gehen, wenn YouTube auf den Zug aufspringt. Aber für so gemoddete, self-made großer Massenmarkt, da wird es auf jeden Fall auf dem PC, glaube ich, mehr geben. Da sind wir uns einig.
Gut, dann haben wir ja so die wichtigsten Punkte abgesprochen. Ich habe mir noch 2-3 Sachen am Ende so aufgeschrieben, die ich persönlich nämlich ganz cool fand oder ganz interessant fand. Und zwar Elite Dangerous, bisher ja nur für PC, ist jetzt ein zeitexklusives Xbox One-Spiel, wenn man jetzt wirklich mal nur die Konsolenperspektive einnimmt. Aber David Braben hat schon bestätigt, dass es dann wohl danach auch für PS4 kommen wird und, glaube ich, eine Mac-Version ist sogar noch geplant, hat er, glaube ich, auf Twitter geschrieben. Mhm. Aber er sprach von einem Timed Exclusive, was das dann heißt, ob das ein halbes Jahr oder ein Jahr oder 2 Jahre sind oder so, das weiß man dann nicht. Aber
dass es überhaupt für Konsole kommt,
ja, finde ich auch cool. Und
das ist super.
Finde da, das hat dann für mich irgendwie Morpheus schon wieder einen Tick interessanter gemacht, weil wenn es dann wirklich mit PS4 rauskommt, ich kann mich noch erinnern, wie Toto damals uns mit glasigen Augen von dieser Anspielsession erzählt hat, wo
das er das gespielt so süß. Hat. Ja. Ich habe als Kind Star Wars gesehen und jetzt habe ich Star Wars erlebt.
Ja. Ja, also so der war halt wirklich, der war wirklich Zeit, krass. Ja.
So diesen Hyper-Antrieb einschalten und dann in dem Gefühl haben, in dem Raumschiff zu sitzen, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja.
Also eine coole Sache, oder? Also weil sind wir auch wieder beim Thema, je mehr Plattformen bedient werden, deswegen, also wir fechten ja immer gerne irgendwelche Grabenkämpfe aus, aber im Grunde ist es ja eigentlich Blödsinn, weil das ist ja auch alles nur Show.
Aber ich bin jetzt gespannt, ganz kurz, was Microsoft jetzt macht, wenn diese VR-Brillen, da sind die jetzt ja ein bisschen spät dran. Also die müssten ja eigentlich auch noch damit kommen. Ja, HoloLens geht natürlich in eine andere Richtung. Also wenn sich das etabliert, dann hätten sie ja wirklich da auch was.
Wobei sie ja das durchaus auch ins Gaming integrieren wollen. Hm. Hat jetzt Phil Spencer auch angedeutet auf der GDC. Genau. Wie genau das aussehen will, hat er jetzt noch nicht so wirklich, ist er noch nicht richtig ins Detail gegangen, aber soll auf jeden Fall auch in die Richtung mit reingehen.
Ja. Wobei du aber dann das Problem hast, HoloLens ist ja quasi so Augmented Reality mehr als Virtual Reality. Also du setzt diese Brille auf oder dieses Gerät und siehst dann ganz normal alles noch wie davor, aber es wird zusätzlicher Inhalt eingeblendet, der dann zum Beispiel auf deinem Tisch steht dann irgendwie was.
Ja.
Aber das heißt, sowas wie Elite Dangerous zum Beispiel ist ja eine ganz andere Portierung dann für dieses Gerät. Ja,
das stimmt schon.
Ja, also du wirst dann dieses Kinect-Problem haben, du wirst zwar eigene Spiele dafür machen können, die dann nur für die HoloLens funktionieren, aber hast halt auch wieder das Problem, nicht jeder hat diese HoloLens und du musst exklusiv dann dafür entwickeln. Also es könnte toll werden. Dieses Ankündigungsvideo war ja toll, aber es wird nicht den gleichen Markt abholen, was die Morpheus und die Vive dann irgendwie abholt. Ja.
Und ist HoloLens nicht auch tatsächlich noch irgendwie mindestens 2 Jahre weg? Weil dafür waren die ganzen Sachen, die man bisher gesehen hat, irgendwie echt nur so, das wirkten halt wie so Ideen und Konzepte, die sie halt mal irgendwie in einem coolen Video verpackt haben. Aber das sah für mich noch nicht aus wie irgendwas, was nur ansatzweise irgendwie vor einer Markteinführung steht.
Mhm. Ja, das stimmt schon.
Vielleicht machen sie den Oculus-Stil noch irgendwann.
Das wäre natürlich... Das wäre natürlich ein großer Wurf. Ja. Moment mal, Facebook, wir geben euch Geld, gebt uns lieber Oculus.
Ja, einfach eine Kompatibilität herzustellen halt, ja. Entschuldigung, Daniel, das wollte ich nur noch einwerfen mit der
Nee, Rundenz. Das war ja. Vielen Dank für diesen sinnvollen Einwurf. Wasteland 2 auch für Konsolen hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich das irgendwie immer so als das ist so der Inbegriff des klassischen Klick-PC-Spiels, ne? Also, ja,
stimmt.
Kann das denn funktionieren, Patricia? Beziehungsweise hast du die PC-Version gespielt als Frage vorher?
Ich habe sie mal ein bisschen angespielt, tatsächlich. Ja, gut, man muss es einfach abwarten, wie sie es dann portieren. Mehr kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen. Es kann funktionieren. Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen soll, aber man muss wirklich die Portierung abwarten.
Aber es ist ja Rundenkämpfe, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das geht ja dann so eher wie mit X-Com Controller.
Dann irgendwie
X-Com.
Das schon. Ja.
Ja gut, dann kriegst du es bestimmt hin. Also ist mir tatsächlich dann vielleicht auch noch mal einen Blick wert, wenn es dann für Konsolen rauskommt. Weil dann brauche ich nicht von meinem 50-Zoll-Fernseher in meinem Arbeitszimmer sitzen, sondern dann kann ich das in Ruhe im Wohnzimmer. Oder ich habe dann schon einen Steam-Link und dann ziehe ich es einfach rüber. Eben. Dann ist gut, und zwei weitere Sachen so. Ich weiß gar nicht, ob das was mit der GDC zu tun hatte. Metal Gear. Also da hat Konami irgendwie fett was angekündigt und dann war so dieses krass, was da passiert. Und dann war es irgendwie nur das Datum, so, oder? Hab ich da irgendwas verpasst, was noch irgendwie spektakulär hätte sein sollen? Ich fand das ein bisschen merkwürdig, da im Vorfeld so eine riesen Erwartungshaltung aufzubauen und dann nur ein Datum bekannt zu geben. Das hätte man auch mit einer einfachen Pressemeldung oder einem Trailer machen können, oder?
Ja, aber das hätte ja dann nicht so viel Aufsehen erregt.
Das stimmt, ja. Naja, gut. Schöne Grüße an IGN an der Stelle. und Mad Max kommt auch noch. Und da haben wir nämlich noch um den Kreis vielleicht zu dieser Ankündigung mit den 20 Millionen von PlayStation. Da wurden die Old-Gen, wenn man sie noch so nennen darf, Versionen gecancelt. Spricht ja auch dafür, dass die können ja auch die Zahlen lesen, halt mittlerweile sagen so, ach, dann lieber gleich, weil das kostet uns mittlerweile mehr und da ist einfach die Verkaufsmöglichkeiten und das Verkaufspotenzial ist halt auf diesen alten Konsolen wahrscheinlich nicht mehr so groß. Und dann sagen wir einfach, ach Gott, dann hauen wir die einfach weg, weil die kosten uns nur Geld in der Entwicklung und das werden wir wahrscheinlich nicht mehr einspielen. Also konzentrieren wir uns voll auf die Current Gen. Habe ich irgendwas vergessen oder ist irgendwas, was ihr noch anführen wolltet zum Thema GDC?
Ich habe noch eine kurze Ergänzung. Ich habe nebenher noch so ein bisschen geblättert und habe den Preis gefunden für den Steam-Controller.
Also kommt, doch.
Ja, kommt im November für $49,99.
Hatte ich doch mal recht. Ich wusste doch, dass da irgendwie war. Plot-Twist. Aber das kriegt jetzt keiner mehr mit, weil keiner so lange gehört hat. Also, der Raum mal wieder, hat einen Scheiß erzählt.
Aber ich weiß gar nicht, was ihr, so klassisch sieht der dann doch nicht aus. Also dieses Steuerkreuz links ist ja nur angedeutet, muss aber ja nicht so genutzt werden.
Ja, das aber diese ja Buttons so sind Touch. Auch so in diesem blau-grün. Ja,
dieses A, B, X, Y sieht ja, genau aus wie bei der Xbox und das Analogpad auch. Aber rechts hast du ja trotzdem noch so dieses, was du wie ein Analogstick nutzen kannst, aber eben auch wie einen Trackball oder wie eine Maus. Also unterscheidet sich ja schon, aber grundsätzlich sieht's aus wie ein bisschen futuristischer Xbox-Controller, ja. Genau, aber für 50 Tacken ist es doch genau richtig. Nicht irgendwie überteuert.
50 Tacken. Gut, ja, brettspielmäßig ist leider gar nichts passiert. Es tut mir leid, ich wollte dir noch einen großen Part einräumen in diesem Cast für Brettspiele, aber ja, ein andermal. Da gibt's ja andere gute Messen dafür.
Schade.
Gut, Patricia, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall noch mit unseren Hörern teilen, weil das ist auf jeden Fall noch eine Knüller-News, die Branche demnächst aufrühren wird?
Ja, also ich glaube, wir haben so die ganz großen Geschichten, die jetzt in der GDC mit der breiten Masse geteilt wurden, die haben wir jetzt eigentlich alle abgehakt. Oder ja, zumindest Rockband. Angedeutet. Rockband. Ja. aber das war ja nicht mit der, das hing ja nicht mit der GDC zusammen.
Doch, hier bei Polygon ist es im GDC News Stream.
Okay. Aber ist es denn, also war das nicht Branchenkonsens, dass Plastikgitarren tot sind? Oder?
Ja, eben, deswegen wundert es mich ja so, warum jetzt auf einmal Rockband 4 angekündigt worden ist.
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie sich halt gedacht, keine Ahnung,
kann wir probieren. Das Lager ist wahrscheinlich noch voll. Mit ja, dem Zeug.
Ich wollte gerade sagen, kann ich mein Tony Hawk Skateboard damit benutzen, weil Plastikgitarre habe ich nicht mehr. Aber
ich werde stinksauer, wenn die alten Gitarren und die alten Sachen nicht dann nicht.
Ja, das wird hundertprozentig natürlich nicht gehen, weil die wollen ja, dass du eine neue Plastikgitarre, die halt PS4 oder Xbox One kompatibel ist, kaufst.
Aber Harmonix hat, glaube ich, behauptet, dass sie zumindest dran arbeiten, dass die alten Instrumente tatsächlich auch wieder damit funktionieren sollen. Und man kann ja die ganzen Songs, die man sich als DLC gekauft hat für die alten Versionen, auch alle mit rübernehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Das wäre ja auch unverschämt, wenn nicht. Ja.
Also Black Hole Sun wird funktionieren. Das ist die Hauptsache. Wunderbar. Dann haben wir dann doch es geschafft, obwohl wir uns im Vorfeld gar nicht so sicher waren, was soll man da groß bereden. Und bei vielen Sachen, wie gesagt, haben wir auch immer das Problem.
Die Patrizia hat ja auch nicht mal aufgehört zu reden.
Das also, stimmt, ja.
Würde ich mal so jetzt zur bin ich Debatte wieder schuld. Stellen. Also da kommt man ja als Moderator gar nicht mehr dran.
Ich bin hier der Moderator. So, halt, da musst du dir halt auch mal Autorität verschaffen, Manu. Das ist halt
ja, aber es ist schwierig bei der Patrizia, die hört ja nicht mehr auf.
Gut, also wir haben ein bisschen versucht, so zusammenzufassen, was da uns irgendwie interessiert hat, was wir ganz interessant fanden auf der GDC. Vielleicht haben wir irgendwas falsch dargestellt oder haben irgendwas übersehen, was irgendwie noch ein großer Knüller war. Deswegen gilt wie immer, in die Kommentare schreiben. Und an der Stelle auch noch der kleine Hinweis, da hat irgendjemand letztens gemeckert und gesagt, ich sehe überhaupt nicht ein zu kommentieren, wenn das eh nicht gelesen wird. Stimmt gar nicht. Wir lesen tatsächlich jetzt auch, was heißt jetzt auch, aber ich finde, es ist durch das Discuss ist es ein bisschen einfacher geworden. Vorher war das ein bisschen chaotisch mit dem Kommentarsystem. Und ich lese dann da schon alles, was da passiert. Und wenn ich nicht drauf reagiere, dann heißt es halt, ja gut, lasse ich halt so, funktioniert für sich so der Kommentar. Ja. Muss man nicht weiter kommentieren oder braucht man nichts irgendwie jetzt entgegensetzen. Aber gelesen wird es auf jeden Fall, das kann ich versprechen. Von einem zumindest. Ja. Gut, alle rüber zu Making Games surfen. Wir werden das verlinken. Da gibt's auch nochmal irgendwie ein paar Sachen zu GDC. Ein paar lustige Tweets gibt's immer. Das finde ich immer sehr witzig, weil ihr auch immer so ein Tweet-Ding habt. Mit den besten gibt's im Heft gibt's es auch. Also da mal gucken, was da so los ist. Und wunderbar. Dann danken wir dir, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Sonntag. Also es ist schon sehr spät jetzt.
Die Zeitschleife ist.
Ja, es ist völlig durcheinander. Also, es ist ja auch eigentlich
Raumzeitkontinuum.
Patricia, ich freue mich, wieder einen Kaffee mit dir zu trinken, also der GDC Europe. Da sehen wir uns.
Ich freue mich definitiv. Auch schon drauf.
Schönen Abend dir.
Ja. Schönen Tag.
Das auch noch.
Ich mach Schluss.